Pro und Contra, diese Woche, Olympia-Rückblick, ein bisschen FCB und ein bisschen was haben wir noch?
Ja, einiges haben wir, ein bisschen Tennis haben wir, Aufregung im Eishockey, weil Aschua irgendwie viel Goal überkommt und nie welche schießt, was auch unangenehm ist und das alles am 22.02.22.
Und wir reden über den FCB.
Ja.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Gut.
Jetzt ist es. Einmal mehr soweit.
Jetzt lassen wir los.
Jetzt müssen wir. Wir haben eigentlich gar keine Zeit, haben wir vorhin festgestellt.
Tatsächlich.
Termine. Und dann haben wir noch technische Probleme gehabt.
Und das war schon ihr letztes Mal hier im Energy Studio. Wir hoffen,
du verschreist es.
Der Michi Huber, unser sehr
geschätzte Kollege,
der sich daran gemacht hat, tatsächlich unser neues Studio mit Molton auszuweiden.
Der Molton Huber nennen sie ihn mittlerweile noch in der Gang vom Ringe Pressehaus.
Ja.
Der.
Und der bringt es wahrscheinlich fertig, dass wir bald dürfen ins neue Studio. Wobei wir auch sagen, wir sind sehr dankbar, wir dürfen da in dem hochmodernen Energy-Studio, wo uns
über Jahrzehnte
überfordert
hinweg. Absolut.
Mit der Bedienung sehr wertvolle Dienste geleistet eigentlich. Darum sind wir dankbar. Nachher sind wir ein bisschen unabhängiger in einem kleineren Studio, wo wir uns dann auch entsprechend wohlfühlen werden.
Also hoffentlich, wenn denn das Molton wirklich seinen Dienst tut. Es gibt tatsächlich Aufnahmen, die ist zugespielt worden, von den Arbeiten, wie der Molton. Es wird geschafft auf AFA, es wird hart geschafft und über kurz oder lang wird vor allem dank dem Kollegen Huber, wo wir vielleicht an dieser Stelle einmal sagen, dass wir ihn sehr gerne haben und selbstverständlich, dass alles ja nicht falsch zu verstehen ist. Das ist ein sehr feiger Mann. Wir nehmen ihn einfach sehr gerne auf den Arm. In Arm und auf den Arm.
Und, in Arm überlohne ich dir, auf den Arm übernehme ich gerne.
Gut.
Aber man muss gleich
auch
sagen,
da ergänzen wir uns hervorragend.
Wir haben uns ein bisschen beklagt letztes Mal und schwuppdiwupp, schon ist der Molton da.
Vielleicht, also, ja, das ist kein Zufall.
Michi Molton Huber, vielleicht mal noch uns erklären. Nein, wir wissen ja, was gelaufen ist. Schlieferschwierigkeiten aufgrund
Molton Engpass.
Olympia, Pandemie,
Formel 1,
ist alles.
Es ist, aber da kannst du nichts machen. Molton ist ein Begehrtsgut. Das ist Safran vom 21. Jahrhundert, vom Jahr 2020. Das wissen viele nicht, aber das ist so.
Oder sogar also, Zimt.
Wo früher Nationen Streit und ganze Konflikte vom Zaum gebrochen haben, dafür irgendwelche.
Bis die Holländer angefangen haben, Safran überall anzupflanzen. Übrigens habe ich letztens nachgelesen in einem Buch, das heisst irgendetwas mit Töpf. In den Topf, aus dem Topf.
Das Kochbuch. Tipptopf, möglicherweise.
Mein Lieblingskochbuch. Nicht das Kochbuch, aber das
Trauma von meiner Jugend.
Ein Buch über das Essen grundsätzlich und wo die Nahrungsmittel herkommen. Und dort ist eben ein Absatz Gewürz zum Beispiel sehr interessant. Aha. Mit der Kolonialisierung, wie das angefangen hat, wie es aufgehört hat, nachher, dass man plötzlich gewisse Gewürze überall abgebaut hat, weil sie zu einem Monopol geführt haben. Und scheinbar auch grosse Mengen an Gewürz vernichtet worden sind, dann zum Preisen künstlich hochzuhalten. Hm. Das schon ziemlich früh. Also man sieht, Schindluder ist schon immer drüber.
Ja.
Alle möglichen, sogar mit Gewürz.
Also die Moral von der Geschichte, wenn die Holländer mal würden auf Molton anbauen, dann wäre das Problem gar nicht auftreten.
Vermutlich nicht, wobei es sind auch schon holländische Kühe irgendwo in Norditalien, glaube angesiedelt gewesen, die dann haben müssen verschwinden aufgrund von irgendwelchen Vorschriften, die plötzlich gekommen sind. Und die sind dann, das hat mich wundern genommen, wie die dann so schnell wie möglich wieder zurück auf Holland gekommen sind. Also nehmen wir nicht an, dass
zu es wahrscheinlich nicht
die Alpen überquert haben.
So. Ja, Hannibal-Style. Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, es ist gescheit, wenn wir jetzt anfangen, über Sport zu reden.
Sehr gerne.
Wir uns dort viel besser auskennen. Also,
nein, eigentlich überhaupt nicht.
Das ist schon, aber wir geben uns ja Mühe und das muss eigentlich auch schon lange. Ein bisschen Olympia, wenn wir noch streifen mindestens, was uns geblieben ist.
Einiges, genau.
Die schönen Erinnerungen, die weniger schönen, die lustigen Sachen, wenn es die gegeben hat, darf man überhaupt von lustig noch reden heutzutage. Man muss es versuchen, finde ich.
Ja, selbstverständlich.
Ich habe schon das Gefühl, dass vielfach mit bitterem Ernst eigentlich alles schon abdeckt ist und dann vergisst man, dass das Zeug eigentlich noch Spass machen soll. Es geht ja um Sport. Man schaut zu und soll sich freuen.
Das ist aber gerade sehr unspassig gesagt. Sport! Genau. Turnvater Jan, du bist irgendwo gerade aufgeschreckt unter der Erde.
Döll Vogel in
sich
gekommen, das einmal
aus. Ah ja, aber der hat dann also schon Freude vermittelt.
Freude herrscht, aber das war auch mehr ein Befehl gewesen, als irgendwie eine Emotion, hat man das Gefühl.
Ja, aber der hat das irgendwie können, dass man es dann gleich als Freude abgenommen hat. Oder kann es immer noch. Man lebt ja zum Glück noch. Man ist einfach nicht im Ganzen so präsent in der Öffentlichkeit. Hat jetzt auch ein Jubiläum gehabt, 50 Jahre Sapporo. Ogis Leute siegen heute. Und zum Glück haben wir nicht allzu viel, allzu fest müssen in dieser Mottenkiste von den Erinnerungen kramen, weil unsere, sage ich jetzt, wie sich's gehört, nationalchauvinistisch, unsere Schweizer Athleten und Athletinnen doch die ein oder andere positive Schlagzeilen auch geschrieben haben.
Oh, also ja, da kann man
14 Medaillen geholt, kann man schon sagen.
Leicht untertrieben, also sie sind sehr, sehr erfolgreich gewesen. Auch wenn es dann nur in Anführungszeichen die Alpinen waren, spielt für mich eigentlich keine Rolle. Also gehören ja alle dazu, mal sind es die, mal die. Ich finde, das stört niemand. Das sollte auch niemand stören. Da muss auch niemand das Gefühl haben, man müsste den anderen Ratschläge teilen, wie sie es machen sollen.
So sind wir schon beim Urs Lehmann.
Das finde ich ein bisschen übertrieben, weil man die einen Sportarten doch nicht mit den anderen vergleichen kann. Also, vor allem jetzt Pöppler zum Beispiel, sagen wir gerne Pöppler.
Pöppler.
Opfer, also in ihren Dosen. Schon nicht die gleichen Verhältnisse haben wie die alpinen Skifahrer, weil halt viel weniger Bob geschaut wird, auch Bob mittlerweile nicht mehr so. Im Auge von der Öffentlichkeit muss man sagen, leider fast, die haben die Bobrennen eigentlich noch gerne geschaut früher, vor allem natürlich
Gusti Weder, das ist mein Mann gewesen.
Samoritz.
Ach so, ja.
Sagen.
Mhm. Bist du mal runter?
Mit Schlittschuhen, ja.
Wirklich?
Ja.
Ah, ja. Lieber du, also ich. Nein, bin ich eben auch noch nie. Irgendwann müsste man mal, also lieber, aber...
Ja, aber lieber mit Schlittschuh als im Bob.
Sicher, nein.
Schlittschuh
also gut, du selber, schon, irgendwie.
Selber steuern, wie schnell das
ja, wird. Du schon, irgendwie. Ich kann nicht einmal bremsen.
Im Bob bist
du... Ja, im Bob hockst du ja hinten hin und ja, vertraust eben einfach darauf, dass der, der vorne sitzt, weiss, was er tut. Und
du bist mit dem gleichen hilflosen Gefühl, wie ich es im Flugzeug habe. Nämlich, dass ich wirklich selber nicht kann steuern und
ja, ausweichen. Gut. Aber du musst dir doch überlegen, du könntest ja wahrscheinlich auch nicht steuern und ausweichen im Flugzeug. Bist froh, macht es einen anderen.
James Bond kann das, ich will es auch. Der kann Helikopter, Learjet, Linienmaschine, der hat alles im Griff.
Mhm.
Also.
Gut, sind wir abgedriftet. Urs Lehmann, hast du vorhin schon so angetönt, das war so ein bisschen der Schlussbucke von diesen Olympischen Spielen. Vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir hinten anfangen. Der Präsident von Swiss Ski, der bei den Kollegen von der NZZ am Sonntag und auch bei uns, unserem Kollegen Matthias Germann, jeweils ein Interview gegeben hat und davon geredet hat, ja, dass man im Schweizer Sport und gerade bis auf Seite vom Dachverband Swiss Olympic zu fest nach dem, seiner Meinung nach, ein Giesskannenprinzip arbeite, zu wenig sich fokussiere, um das Optimum rauszuholen, was Medaillen zu gewinnen angeht. Du sagst eben, ja, vielleicht nicht zu fest auf die anderen zeigen. Der Lehmann hat gute Argumente. Sein Skiverband der floriert. Finanziell, aber auch leistungsmässig. Also sämtliche 14 Medaillen sind von Vertretern von Swiss Ski rausgefahren oder gesprungen worden. Es sind ja noch Snowboarder und Freeskier dabei. Skigrosser auch noch. Also eine sehr stolze Bilanz für einen Skiverband. Du findest jetzt das gleich nicht so eine gute Idee, dass man ansteht und sagt, wenn es mehr würde machen wie wir, wäre einfach nicht schlecht.
Schwierig zu vergleichen, finde ich. Natürlich schwingt da ein Stück weit aber jetzt nicht der Opportunismus mit. Der Urs Lehmann hat ja noch andere Ziele bei Swiss Ski, hat er wahrscheinlich jetzt alles erreicht, was möglich ist. Und was man nicht vergessen darf, glaube ich, das ist natürlich auch wieder eine Frage von der Ära, wo man sich drinnen bewegt. Also, wenn man gute Jahrgänge hat, Skifahren wie der Odermatt, jetzt ist es nicht einfacher als vor ein paar Jahren, wo man auch gewusst hat, man hat bei gewissen Jahrgängen nicht die allerstärksten Athleten, dann hat man die Entwicklung vielleicht ein bisschen verpennt zwischendurch. Das hat man jetzt korrigiert und jetzt profitiert man von dem. Das ist sicher ein Stück weit auch der Verdienst von Urs Lehmann, aber das hat er ja alles nicht selber in den Weg geleitet, solange ist er noch gar nicht dabei. Also ein bisschen Demut wäre vielleicht auch nicht schlecht, nicht fehl am Platz. Dass er gute Arbeit geleistet hat, wenn es um Finanzen geht, das kann ich zu wenig beurteilen, nicht mehr nachher hat er auch gemacht.
Das hätte
er auf jeden Einfluss Fall. Hat er sicher gehabt. Nur dann da schulmeisterlich sein zu wählen gegenüber anderen Sportarten, die es vielleicht nicht so einfach haben. Ja. Finde ich ein bisschen auch unnötig, aber ich verstehe es auch.
Ich finde es...
Dass man das ausnützt, oder? Ist ja
Ich finde es gar nicht schlecht. Sonst heisst es immer, ja, es ist ja dann immer einfach, gerade im Erfolg. Also eben, 14 Medaillen sind für ein Land wie die Schweiz ein Erfolg. Das kann man, glaube ich, so sagen. Dazu 34 Diplome, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also doch, man ist vorne reingekommen, in sehr schönen Wettbewerb. Es ist ja dann immer so, der Reflex, habe ich das Gefühl, gerade in der Schweiz, dass man dann sagt, ja, es ist alles super, wir müssen eigentlich gar nicht mehr. Und dann machst du die grössten Fehler. Dass jetzt einer wie Urs Lehmann, der eigentlich auch einen Grund hat, um sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, wir sind die Grössten, ansteht und sagt, ja, nein, aber halt, man sollte dann schon vielleicht noch das und das und das beachten. Das finde ich grundsätzlich sehr erfrischend und finde, es kann uns eigentlich nur weiterbringen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, logisch, er zeigt mit dem Finger auf andere, aber auf wer soll er denn auch sonst zeigen? Weil auf seine Skifahrer mindestens ist es schwierig zu zeigen. Die haben das geliefert, was man sich bei Olympischen Spielen erhofft, nämlich Erfolg. Jetzt kann man ketzerisch vielleicht noch einwenden, ja gut, wie ist es denn bei den Langläufern und bei den Biathletinnen gewesen, die auch aus Weiss-Ski sind, Skispringer ebenfalls, die jetzt nicht so erfolgreich waren und wo man auch muss darüber reden, okay, was bringen die Investitionen, die man da zum Teil auch schon getätigt hat. Das für mich deutet das aber darauf her, jetzt auch der Auftritt vom Ausleben, dass man davon ausgehen kann, dass das auch nach innen passiert, also dass die unangenehmen Fragen auch nach innen gestellt werden. Und das finde ich an und für sich nur gut. Wo ich nicht einig bin mit dem ist, dass er sagt, eben, es werde zu viel nach dem Gießkannenprinzip, also alle kommen ein bisschen etwas über, werde zu viel so geschaffen. Das stimmt so nicht. Also Swiss ist der Verband, der am meisten überkommt in der Schweiz. Das ist, also die Gießkanne hätten andere auch gern, das kann man sicher sagen. Und dass irgendwie ein Verband wie, was weiss ich, die Eisstockschützen, habe ich noch einmal gelesen, kürzlich auch noch 36'000 Franken bekommen. Gegen das kann man eigentlich nichts haben. Also die, warum nicht? Die sind auch wichtig. Und die Leute sollen auch irgendwie noch können sich, weiss auch nicht, eine Schweizer Meisterschaft leisten, einmal im Jahr, wo man dann die Eisstöcke übers Eis schleudert. Da spricht gar nichts dagegen. Also das finde ich ein bisschen schwierig, aber ich glaube, methodisch könnten sich viele Verbände etwas abschauen, tatsächlich beim Skiverband. Und wenn da einer jetzt mal ein bisschen Forscher auftritt, als man sich das gewöhnt ist bei uns und darum geht einfach schrecken, stört mich überhaupt nicht. Eigentlich lieber mehr von dem.
Gut. Dann halt.
Ja, es ist ein kontroverses Format, habe ich gehört.
Es soll mir auch recht sein, was jetzt wiederum nicht zu dem kontroversen Format passt. Aber wenn wir mal vom Ausleben weggehen, ein Stück weit, dann haben wir auch noch Betrachtungen, die am Schluss immer kommen. Und da ist für mich etwas Interessantes in der NZZ gestanden. Da hat man sich nämlich darüber, ja, mehr oder weniger beklagt am Schluss, dass es zu viel Disziplinen gibt. Wenn man es vergleicht, Sapporo, glaube ich, 35 Medaillensätze vergeben. Jetzt mittlerweile sind es
109, glaube
ich. 109. Ich glaube, die Entwicklung, die erklärt viel. Also logischerweise viel mehr Geld im Umlauf. Fernsehanstalten, die Haufen zahlen und auch mehr gesehen werden. Das ist ja logisch. Mhm. Die Entwicklung vom Sport kann man dann aussah vorlassen. Das ist auch etwas, das organisch gewachsen ist. Ob es dann so viel sein müssen, weiss ich nicht. Ich sehe zum Beispiel Eisschnelllaufen alle 4 Jahre noch gern.
Absolut.
Aber Distanzen 500'000, 1'500, 3'000, 5'000, 10'000, glaube ich. Gibt's, 10'000 gibt es noch bei den Herren. 3'000 gibt es auch nicht. Gibt's bei den Damen?
3'000 ist Frauen. Die Distanz, wenn ich mich nicht täusche. Aber jetzt ist viel gefährliches Eisschnelllauf. Eiskunstlauf kommen wir noch drauf. Eisschnelllauf, Halbwissen im Spiel.
Gefährliches Halbwissen, ja. Ob das zu viel ist, man ich wundert sich nicht. Dann einmal, wenn die Holländer auftauchen bei den Winterspielen, jeweils im Vorderbereich vom Medaillenspiegel. Stört mich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht.
Also es ist schon völlig okay. Also irgendwie musst du ja die Eisbahn ausnutzen, wenn du sie schon hast. Mach die Anlässe. Ja. Im Ski haben wir auch, was immer mittlerweile B11-Disziplinen, irgendwie so etwas. Wenn man rechnen, wissen wir es doch. Kombination plus die 4 plus Team-Event. Mhm. 2 Geschlechter. Ja. Also, ja.
Also bei der NZZ geht es nicht um das Eisschnelllaufen, sondern in erster Linie um den Monobob, den man nicht zeigen
soll. Nichts gegen Monobob.
Mixed Aerials gehört jetzt das erste Mal. Nehme ich an, da wird irgendwo rumgesprungen.
Mhm.
Und zwar im Verbund. Also,
aber nicht gleichzeitig leid.
Was mich erstaunt hat, dass es Luthals gefordert hat, dass man das Frauenhockey aus dem olympischen Programm streichen kann. Mhm. Zwar, das ist kein glaubwürdiges Sportprogramm. Begründet wird es damit, dass eigentlich vor dem Turnier schon klar ist, wer Gold und Silber gewinnt. Und das stimmt, das muss man sagen. Allerdings hat die Beteiligung von Frauenhockey bei Olympia dafür gesorgt, dass eben Konkurrenz doch näher hergekommen ist und zum Teil in verschiedenen Ländern das Frauenhockey auch grandiose Förderung erfahren hat. Wir haben dann Schweden zum Beispiel, wo Frauenhockey eine eigene Liga hat, die auch viele Zuschauer hat. In anderen Ländern ist es leider noch nicht so. Aber grundsätzlich, das Frauenhockey jetzt kippen, wäre meiner Meinung nach nicht nur das falsche Signal, sondern würde der Sache auch nicht dienen. Also was würde man denn mit dem anfangen oder bewirken wollen? Dann müsste man, finde ich, also bei Olympia ganz anders durchstrahlen. Und dann wären wir dann bald wieder bei 35 Medaillensätzen. Und man 1972 hat ein bisschen eine Ausdehnung und auch das Experiment finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also es ist ja auch nicht alles in Stein gemeißelt. Wenn man sieht, was früher auch mal schon dazugekommen ist, auch im Sommer, Baseball zum Beispiel, ist dann wieder rausgeflogen. Also man experimentiert ja und schaut auch darauf, interessiert das die Leute? Und wenn das Publikum Interesse da ist, dann lässt man es drin und sonst nimmt man es halt wieder raus. Also ich glaube, die Möglichkeit muss man einem Olympischen Komitee schon zugestehen und nicht nur überall rein nach dem Prinzip von der Leistungskultur urteilen.
Gut, also Leistungskultur, ich meine, es ist ja lustig, es ist nicht rein die NZZ, die die Diskussion führt, gerade jetzt um ein Frauenhockey-Turnier, ist in Nordamerika regelmäßig dann auch wieder irgendwie ein Thema, weil die merken, ja, es gibt ja nur Kanadier und Amis und jemand von denen gönnt. Aber wenn man so argumentiert, dann müssen wir jetzt Snowboard, Halfpipe-Frauen auch rausnehmen, weil dort klar ist, dass Chloe Kim das gönnt und wo ist da der kompetitive Faktor? Über das diskutiert niemand, oder? Also,
dann sind wir ganz schnell wieder beim Einschnell laufen, wo nämlich nur immer die Holländer gewinnen, was nicht stimmt.
Aber oft. Oder jemand mit holländischem Namen, der Herr Van der Poel, der unter schwedischer Flagge läuft, auch schon besprochen da. Ja, sehr verwirrend. Nein, also ich finde, das ist ein bisschen bemühend, nachher versuchen, das Fass so aufzumachen, dass man grundsätzlich darüber diskutiert, welche Sportarten bei Olympischen Spielen Platz haben. Das kann man. Und das IOC treibt, ich finde, im Sommer noch mehr Schindluder als im Winter, wenn man Sportarten für einen olympischen Zyklus zum Beispiel reinnimmt. Jetzt in Japan im letzten Sommer hat man es mit Karate gemacht. Hat man es reingenommen. Jetzt in Paris wird es schon wieder nicht mehr dabei sein, weil es nicht lokal affin ist. Also man versucht so ein bisschen den Flavor vom Austragungsort noch abzubilden. Ist auf eine Art noch herzig, andererseits aber auch total seltsam, weil es kommt so eine Beliebigkeit über. Also vorher hat man gesagt, okay, die olympischen Sportarten, das sind die, wo es verdient haben, dass sie auf dieser grossen Bühne irgendwie stattfinden. Und jetzt kommt, dann halt irgendetwas, Breakdance kommt jetzt dann rein, also nichts gegen Breakdance. Ich weiss jetzt nicht, ob das eine olympische Sportart muss sein, aber vielleicht bin ich einfach zu alt für das Thema schon langsam und mir rückt es kaputt schon. Aber dort irgendwo, ja, muss man sagen, haben wir, naja, die Diskussion wird es immer geben und ich glaube, es ist das kleinste Problem vom IOC, ob es Frauenhockey Teil von diesem Turnier ist oder nicht. Also dort muss ich ein bisschen schmunzeln.
Also, Jacques Grogge hat sich schon beklagt in Vancouver, glaube ich, 2010. Ja,
das stimmt. 12 Jahre ist es her.
Ja. Das ginge nicht. Und das Problem ist immer noch das Gleiche, aber nur wenn man es aus der Ferne betrachtet, also tatsächlich einen Haufen Nationen aufgeholt dort und das ist eben auch gut für die schwächeren Nationen, dass der Vergleich haben, ein-, zweimal im Jahr, dass sie sich orientieren können, was jetzt da genau läuft, wie sich die besten Nationen entwickeln. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht das Problem. Eben, vor allem, wenn du einmal dabei bist, wie jetzt das Karate war in Tokio, wo kommt da Tradition her? Also die Medaille ist nur etwas, also nicht nur etwas wert, aber vor allem dann etwas wert, wenn du einen Vergleich hast. Also Tradition, das sind Medaillengewinner gewesen früher, dann kommen die jetzt, wer gewinnt sie in Zukunft. Einmal dabei ist wie die Aussagekraft geht verloren. Tradition brauchst du im Sport immer, um die Gesamtleistung können einschätzen und beurteilen. Und je länger die Tradition dauert, schon, umso wichtiger ist es. Gut, haben wir das gehabt. Was mich noch wundern nimmt, das wollte ich fragen, du kennst ja überall aus. Nimmt man mal an. Was konnte man iranischen Skifahrerin sein, einem 36-Jährigen, der sich mit Steroiden dopt?
Ich glaube, irgendwie 87. geworden oder so. Bin nicht sicher. Ja, stell dir vor, wie schlecht wäre er gewesen, wenn er sich nicht getobt hätte. Ich glaube, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Ich weiß es nicht.
Das war der letzte gewesen. Der 87. und letzte. Aber getobt.
Ja, man schaut, erstaunt.
Entweder ist er so ein schlechter Skifahrer oder die, die vor ihm klassiert waren, sind einfach besser getobt gewesen.
Das ist der Reflex,
den man beim Velofahren hat.
Wenn
der Dritte verwünscht wird oder der Vierte, der top war, dann stellt man sich vor, was ist denn mit denen vorne dran?
Ja gut, das ist immer, also, hat man sich ja auch gefragt bei den Österreichern, die top waren, bei der nordischen Operation Aderlass in Seefeld, dass ja irgendwelche, also Ferner Liefen ist gemein, weil die sind schon irgendwie Top 15 bis 30 gewesen, oder? Aber jetzt nicht Läufer, wo man sagen, okay, die haben Chance auf Medaillen, sondern die haben dort einfach können mitheben durch das. Ja, die Leute machen komische Sachen manchmal. Und,
sehr, ja. Also, ohne Rücksicht auf Verlust.
Vielleicht ist das einfach einer, der gefunden hat, er muss jetzt sonst ein bisschen pumpen, unabhängig von seiner sportlichen Leistung. Es gibt ja ganz viele so Freizeitdoper, die sich etwas reinhauen, um schneller Muskelaufbau zu machen. In der Disco willst du ja auch noch vernünftig aussehen. Der Mann ist 36. Also, ja, der muss auch schauen, wo er bleibt, wahrscheinlich. Und
ich frage mich, sind sich die Leute nicht bewusst, was sie ihrem Körper antun?
Offensichtlich nicht.
Also, ob es das im Breitensportbereich ist oder im Leistungssport, irgendwann zahlst du den Preis für die Mittel. Das ist ganz klar, das sieht man immer wieder, vor allem, was einem auch leid tut, bei diesen Bodybuildern zum Beispiel, die wahnsinnig viel investieren in ihren Sport. Aber jeder Hausarzt sofort sagt, ist nicht möglich mit natürlichen Mitteln. Also weiß man das und trotzdem gehen sie immer in die Fallen rein. Und dann hörst du wieder 35, 34, geht tot um.
Der andere ist immerhin schon 36. Also von dem her, da können wir froh sein. Wir drücken die Daumen, dass das auch länger noch gut geht. Aber ja, man kann ein bisschen den Kopf schütteln.
Apropos Zynismus, was man am Schluss gesehen hat, auch die Schlussvier mit «Die Welt ist vereint» und so. Man hat schon das Gefühl, die Leute vom IOC, vielleicht auch vom Organisationskomitee, haben das Gefühl, die Leute kriegen überhaupt nichts mit oder machen sich keine Gedanken. Im krassen Gegensatz zu dem, was man dann nachher können lesen von den Leuten, die dort waren, finde ich zum Teil, ja, okay, die es beschreiben, okay, Mühe habe ich mit den Athleten, zum Beispiel Frau Geisenberger, die gesagt hat, sie würde deutsche
Rodlerin.
Rennrodlerin, genau. Gesagt, sie würde nie mehr auf Peking, da frage ich mich dann schon. Sie hat genau gewusst, um was es geht. Sie hat gewusst, sie wird in einer Blase sein. Sie hat gewusst, sie wird täglich kontrolliert, immer getestet. Sie wird keinen Kontakt haben zu den Leuten. Land und Leute, wenn man es sonst so erlebt, was noch schön ist, kann man vergessen. Und nachher beklagt man sich gleich. Also dann würde ich sagen, dann gehen doch einfach nicht. Das finde ich dann ein bisschen zynisch, dort herzugehen und einfach zu sagen, gut, ich mache es, weil ich einfach meinen Sport will dominieren und weil ich Gold will gewinnen. Das ist okay. Dann könnte man auch zurückkommen und einfach nichts sagen. Sagen, ja, es war auch schon schöner gewesen, aber das finde ich dann auch schon ein bisschen zynisch.
Ja, ich weiss es nicht. Also auf eine Art, sie wird gefragt worden sein und das wird die ehrliche Antwort sein. Finde ich, also es gibt ja genug Athleten, Athletinnen, die dann einfach still sind und sich denken, ja, was will die jetzt da auf den Tisch hauen? Stimmt ja auch. Sie müssen gehen. Also wir erinnern uns an Vincent Kriechmeier, der vor ein paar Wochen unserem Kollegen Marcel W. Pern gesagt hat, er würde für Olympia auf Nordkorea gehen. Das ist jetzt halt einfach dort. Und er entscheidet das nicht. Es ist unfair, das den Athleten aufzubürden. Und also aufzubürden, das zu kommentieren oder sogar zu entscheiden, ob sie gehen wollen oder nicht. Weil sie auf das, ja, haben wir an dieser Stelle schon 100-mal diskutiert, auf das Herrschaffen. Ihr Leben lang eigentlich. Darum kann man es niemandem verdenken, glaube ich, dass er nichts sagt in diesem Zusammenhang. Ich finde es aber ehrlich gesagt auch noch erfrischend, wenn jemand kommt und sagt, schau, ich bin gewesen, jetzt weiss ich, wie es ist. Es ist nicht theoretisch, sondern ich habe mir das angeschaut und muss sagen, also, das brauche ich eigentlich nicht mehr.
Und die Frage stellt sich
wahrscheinlich nicht. Rege mich jetzt nicht so sehr auf, ehrlich gesagt.
Aufregen mag ich mich auch nicht. Ich frage mich dann einfach, warum. In so einem Moment könnte man einfach sagen, ja, ich bin jetzt dort gewesen, hat mir nicht besonders gefallen. Schluss drunter. Fertig, das langt. Was wir auch noch anschauen wollen, was auch in Zukunft interessant sein wird, Eiskunstlaufen. Ein Mindestalter, wo dann irgendwann am Kongress vom ISU, International Skating Unit, in bezeichnenderweise in Phuket, Thailand, muss stattfinden.
Das ist ein bisschen unangenehm.
Die Funktionäre müssen Eiskunstlauf auf Thailand.
Gut, das machen. Man macht FIS auch ab und zu irgendwie. Ja, die sind, glaube ich, auch in Pattaya oder so gewesen, oder wo auch immer auf dem Planet, dass man dann sich trifft.
Immerhin, der Präsident von dieser Vereinigung 78-jähriger Holländer namens Jan Diekema, der tritt ab, der ist das letzte Mal dabei, wird ersetzt durch einen 61-jährigen Scheich aus Kuwait nachher.
Ich meine, wer sonst soll die International Ice Skating Union führen, wenn nicht jemand aus einer Wüste? Das sehe ich schon. Also.
Absolut.
Ja.
Das ist richtig. Dort diskutieren sie dann aber darüber, ob man das Mindestalter soll aufsetzen soll. Vorgeschlagen ist, glaube ich, 17. Athletinnen sagen lieber 18, dass man deren Vorfälle, wie wir sie mitgekriegt haben bei Olympia in Peking, eben nicht mehr miterleben muss. Also 15-Jährige quasi demütigt wird erstens durch eine Diskussion um einen Dopingtest, positive Dopingkontrolle, wo man nicht rauskommt und nachher auch mit anschauen muss, wie die quasi zerbricht. Mhm. Vor den Augen von der Weltöffentlichkeit, weil sie dann unter dem Druck auch noch laufen sollte. Also da frage ich mich schon, wer hat denn recht? Haben die Russen einfach recht, die sagen, das ist unser System, die wissen, was sie machen, bei uns beklagt sich auch niemand, ihr beklagt euch. Frau Tut Beritze, die gesagt hat, sie verstehe den geschätzten Herr Bach nicht, was sie kritisiert hat. Immerhin hat sie gesagt, der geschätzte Herr Bach, da sieht man wieder mal.
Die Höflichkeit von Frau Tut Beritze. Ja.
Zuhörig. Das ist natürlich schon, wenn der Präsident kommt, dann wird mindestens mal noch geantwortet. Ich frage mich da schon, sind wir völlig auf der falschen Spur oder sind es die?
Die. Aber das würden die auch über uns sagen, höchstwahrscheinlich.
Das ist
natürlich der Kern des Problems. Wir haben letzte Woche schon über das geredet. Mindestalter, ich habe gefunden, ja, also eben, dann kannst du Chloe Kim schon vor 4 Jahren können aussperren. Vielleicht ist es doch ein bisschen komplizierter. Also die Woche, die jetzt vergangen ist seither, geht immer noch um Kamila Valjeva, die Eiskunstläuferin, die 15-Jährige. Und dann eben, wie du es erzählt hast, unter dem öffentlichen Druck irgendwie im Scheinwerferlicht nach diesen Diskussionen in der Kür völlig zusammengebrochen ist und eigentlich vom sicheren Goldplatz auf Platz 4 abgerutscht ist. Ja, also die muss einem ja tatsächlich leid tun. Und irgendwo, ja, lässt sich nicht wegdiskutieren, dass dort in dieser Szene mindestens in gewissen Kulturkreisen oder in gewissen Trainingsgruppen, vielleicht muss man es einfach mal so formulieren, ich weiss nicht, alles über das russische Eis laufen und vielleicht gibt es auch noch andere Gruppen, die anders funktionieren, aber mindestens an gewissen Orten Methoden vorherrschen, die nicht tolerierbar sind. Und ich meine, das hat, glaube ich, am Schluss nicht mehr viel mit mir gegen die zu tun, sondern es gibt so, ja, Menschenrecht, wenn man es ganz pathetisch formulieren will, dass jeder und jede das Recht darauf hat, würdig behandelt zu werden. Das kann man da auch abwandeln in irgendeiner Form. Ob jetzt das Mindestalter dann wirklich das Problem löst, da bin ich weiterhin nicht sicher. Also du kannst auch 18-Jährige fertig machen und psychisch manipulieren und die in den Jahren vorher irgendwie 13, aber wahrscheinlich...
Das ist nicht allein das Thema, oder? Es geht ja auch darum, dass die jungen Mädchen aufgrund von der Physis, die sie dann haben, eben noch eher in der Lage sind, die rein technischen Programme abzuspulen, weil sie die Körper noch aushalten. Wenn sie dann älter sind, sich entwickeln, dann können sie die Vierfachsprünge gar nicht mehr so ausführen und stehen, weil dann das Verhältnis zwischen Kraft und Gewicht anders ist, nicht mehr möglich. Darum wahrscheinlich auch die Käfighaltung dort und die Bemühungen, die sie dann erklärt, Frau Tut Beritze sagt ja dann, ja gut, also ich bin ja erfolgreich, also es funktioniert ja. Was wendet ihr denn von mir, oder? Und wenn man nicht aus dem gleichen Kulturkreis kommt, und das machen wir nicht, dann begreift man das nicht, weil bei uns andere Werte zählen. Aber ich finde eben schon, wir reden ja auch davon, dass wir die Olympischen Spiele gerne einen Ort haben, wo für uns einigermaßen vereinbar sind und nicht irgendwelche Diktaturen zum Beispiel, also dürfen auch unsere Werte stimmen. Dann muss ich schon sagen, da hilft man schon, wenn man das Mindestalter aufsetzt, dass nämlich genau der Missbrauch nicht mehr stattfinden kann, dass man junge Frauen in dem Alter schon zu deren Leistungen herzüchtet und sie dann noch mit, ich sage jetzt mal, das kann ich nicht beweisen, aber wahrscheinlich mit Mitteln versorgt, die nicht unbedingt sein sollten.
Ja, und das Schlimme ist ja wahrscheinlich in 4 Jahren, wenn wir wieder Olympische Spiele haben, also mal in Mailand, werden dann irgendwie 4 andere oder 3 andere Russinnen vorne mitmischen. Und von denen, die jetzt im Scheinwerferlicht gestanden sind, wird man noch können lesen, wie sie 2 Jahre nach dem Spiel irgendwie körperlich völlig ausbrannt gewesen sind und jetzt ihre Karriere sideways gegangen ist. So wie es zum Beispiel bei den jungen Frauen, die vor 4 Jahren in Pyeongchang dominiert haben, der Fall ist bei den Russen. Also das, ja, das macht sehr, sehr nachdenklich. Ich glaube, es ist ein guter Moment, um den Olympiablock abschließen und die Olympischen Spiele hinter uns zu lassen, besinnlich, wie man uns kennt. Wenn wir noch ganz kurz über Fußball reden, bevor wir in Richtung Endspurt gehen.
Sollen wir?
Ich glaube, wir müssen. Der FC Basel hat gestern, wir nehmen am Dienstagmittag auf, wie immer eigentlich, 22.02.22, hat mit Begeisterung festgestellt. Eigentlich müssten wir noch irgendetwas machen heute. Damit man das Datum nachher auf ewige Zeiten kann im Hintergrund irgendein Auto kaufen oder so. Der Rahmen ist weg. Patrick Rahmen am Montag Nachmittag freigestellt wurde vom FC Basel, nachdem er 3-0 gewonnen hat am Wochenende gegen Lausanne. Offensichtlich ist man bei der Clubführung dann doch nicht mehr so überzeugt von dem Mann, nachdem man im Dezember eigentlich da noch die grosse Treue geschworen hat. Wird jetzt alles besser beim FCB?
Der Wunsch müsste eigentlich sein, dass alles endlich mal ruhiger wird. Also die Turbulenzen haben sich jetzt eigentlich nahtlos weiter ergeben, nachdem man das Gefühl hat, mit der Erklärung, die stattgefunden hat, über Besitzverhältnis, dass sich die Ruhe nachher auf den Club überträgt und schlussendlich auf den Rasen und zum Rahmen. Aber der ist jetzt aus dem Rahmen gefallen. Also der ist irgendwo durch, ich weiß auch nicht, die ganzen Anfeindungen und man hat die ganze Zeit schon darüber diskutiert, ja, wem muss er denn gehen, und dann ist er wieder fix gewesen und ist wieder bestätigt worden, man hat ihm das Vertrauen ausgesprochen und dann so etwas und gleichzeitig noch die Diskussionen um die Rabauke, die sich die ganze Zeit irgendwie daneben benimmt, wie heisst der Esposito?
Sebastiano Esposito.
Doch, der.
An einem guten Tag, einer von den, vielleicht der spannendsten Fußballer von der Superliga und manchmal auch einer, der nicht so Lust hat und ganz schwierig zu führen ist, ja. Aber, also, welche Rahmen das er im Detail gespielt hat, ist noch schwierig zu sagen. Offensichtlich, aber sicher kein Kandidat, der in einem Trainer wie Patrick Rahmen, der unbestritten ist als Fachmann ganz grundsätzlich und auch als Figur, die in Basel etwas repräsentiert. Also, die Glaubwürdigkeit, ich glaube, die spricht ihm niemand ab. Auch teamintern ist jetzt scheinbar nicht so gewesen, dass dort auch zu viele Leute gefunden haben, nein, es funktioniert nicht mit dem. Aber man muss auch sagen, der Fußball ist am Anfang der Saison gut gewesen. Und dann ja, ist es mindestens in der B-Note. Und man hat dann gleich auch 10 Punkte Rückstand auf den FC Zürich, also auch A-Note, wenn man so will. Hat man nicht nur Bestwert eingestrichen. Das muss man fairerweise schon sagen, wenn man jetzt sieht, dass der Stecker gezogen wird. Jetzt Guillermo Abascal. Junger Trainer, 32. Schon erste Spuren hinter Leuderschwitz. Mich hat er im ersten Moment an Xabi Alonso erinnert, rein optisch, mit den roten Haaren und so seiner Art, sich zu bewegen an der Seitenlinie. Wahrscheinlich ist das dann die einzige Gemeinsamkeit, ich weiß es nicht, aber ich hätte Freude, wenn jetzt Xabi Alonso weiterhin noch ein bisschen im Leben ist. Darum jetzt bin ich sehr gespannt, was da kommt, jetzt auf einer rein emotionalen Ebene.
Ja, ich bin auch gespannt.
Gut, wir müssen vorwärts machen. Schnell. Schnell.
Schnell.
Endspurt.
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 Bobadilla ist zurück. Das wird unser geschätzter Kollege Alain Kunz freuen, der mir geschrieben hat, die Bobadilla-Schaschen Extrawürste, wo ich dann als Produzent musste eingreifen. Bobadilla-Schaschen Extrawürste. Es tönt schön, man kann es kaum lesen. Also weiter.
Ja, der ist wieder da. Im FC Schaffhausen wird dort sicher für Betriebssorgen vorgehen und möglicherweise auch rundum. Ist immer gut, wenn so Figuren wieder rum sind. Kann man nicht schlecht finden. Apropos Figuren, Daniil Medvedev spielt in Acapulco diese Woche, parallel der Novak Djokovic in Dubai. Möglicherweise, wenn der Medvedev das Turnier gönnt, gibt es sowieso nicht mehr zu deuteln. Dann haben wir eine neue Nummer 1 im Welttennis. Das Problem für den Djokovic, wenn er abgelöst wird.
Ich sehe das Problem. Nicht das einzige Problem, das er hat, ist, wenn er nicht kann Grand Slam spielen kann. Das wird er irgendwie auch herbringen. Ich glaube, bis dann wird sich das Ganze fast in die Luft aufgelöst haben. Der wird wieder dabei sein. Also ich sehe, Djokovic wird noch mehrere Grand Slams gewinnen. Außer er sabotiert sich selber endgültig und darf irgendwie nie mehr einreisen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hockey.
Ja.
Geht wieder los.
Mhm.
Das war heute. Wir nehmen am Dienstag auf, heute Abend, können wir sagen, geht es wieder los mit der Meisterschaft. Aschua muss gegen Biel spielen. Zuletzt hat Anjouan in Zug 11-0 kassiert. Geht es so weiter?
Nein, wahrscheinlich nicht. Am Freitag müssen die dort wieder an die Zecke. Und ja, also kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man nochmal 11 kassiert. Aber es wird ein langer, langer Winter und Frühling für Anjouan. Also das... ja, ich glaube jetzt nach der Olympiapause wieder einsteigen und nochmal versuchen reinzukommen. Bin gespannt, ob sich die wirklich, und ich will da niemandem etwas unterstellen, aber ich glaube, es ist sehr natürlich, wie die da noch kannst motivieren, wirklich die 100% rauszupressen. Sehr schwierig, wenn du weißt, es längt eigentlich nicht. Spannend wird es am Wochenende. FC Zürich gegen FC Basel. Gerade nochmal ein bisschen heisser geworden, die ganze Geschichte jetzt mit dem Trainerwechsel bei den Basler. Du tippst schon immer FCZ, jetzt auch.
Ja, nein, das ist mir nicht recht, muss ich sagen. Ich habe das früher schon nicht gerne gehabt, als ich selber noch mal Hockey gespielt habe. Wenn du gewusst hast, ein Club hat Probleme, dann wechseln sie den Trainer. Und wir haben immer das Gefühl gehabt, genau immer dann, wenn wir gegen die spielen müssen, wechseln die den Trainer. So ist es mal von Sean Simpson erzählt worden. Always against us, always against us. Ist unangenehm, weil irgendeinen Effekt gibt es. Es passiert irgendetwas, ich glaube aber gleich nicht, dass Basel mehr als ein Unentschieden erreicht in Zürich.
Okay. Ah, also ich lege mich, ich habe mich glaube letzte Woche schon festgelegt, behauptet der FC Basel durch den FCZ dann aus der Bahn werfen. Also muss ich jetzt dabei bleiben. Torschütze Esposito wahrscheinlich oder so, weil sonst, das würde irgendwie passen zu dieser Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Atemlos, gerne. Gehen wir weiter.
Ja, und nächste Woche melden wir uns wahrscheinlich schon aus dem neuen Studio und dann mit Molton.
Ah, das wird toll.
Dem Molton, der durch den Michi Huber im Moment gerade verleitet
wird. In diesen Sekunden. Fertig,
wir freuen uns. Danke vielmals.
Auf Wiederhören.
Bleiben Sie uns dran.
Ade.